Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des Podcasts Berlin Mitte Talk, live vom Kommunikationskongress in Berlin, der wichtigsten jährlichen Veranstaltung für Kommunikationsverantwortliche und PR-Profis in der gesamten Dachregion. Ich sitze hier vor der deutschen Kommunikationselite und neben mir sitzt einer der Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, und zwar der von den Linken, Bodo Ramelow. Sehr geehrter Herr Bundestagsvizepräsident, lieber Herr Ramelow, herzlich willkommen. Herr Ramelow, es ist jetzt nicht auf den Tag genau, aber ungefähr ein Jahr her, dass Sie als amtierender Ministerpräsident die Wahl in Thüringen verloren haben. Ich glaube, rückblickend kann man sagen, absehbar verloren. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die größte Überraschung, dass Sie aus der Staatskanzlei ausziehen mussten. Hätten Sie damals am Wahlabend gedacht, dass Sie ein Jahr später als Bundestagsvizepräsident hier sitzen würden?
Nein. Es war anders geplant, anders vorgesehen. Das Enkelkind war angekündigt, noch nicht geboren, aber es war ganz klar, dass ich mich darauf einlassen wollte, und es war klar, dass ich in meine Ruhephase übergehen wollte. Und in der Phase, also Sie haben ja gesagt, ich habe keinen Auftrag mehr bekommen zu regieren, das war eindeutig. Aber ich habe ja bei dieser Wahl, bei der Landtagswahl, also meine Partei stürzt von 31 auf 13% ab. Die BSW nimmt die Stimmen, die bei uns gefehlt haben, die vorher unsere 31% ausgemacht haben. Aber ich persönlich habe bei diesem Wahlsonntag enorm zugelegt. Das heißt, im Direktwahlkreis Erfurt, und zwar in dem konservativsten Teil der Stadt, habe ich nochmal kräftig zugelegt. Das heißt, ich hatte für mich den Auftrag, dass ich als Abgeordneter, direkt gewählter Abgeordneter im Landtag, jetzt ein bisschen auf Chillen umstellen wollte. Also ein bisschen der ältere Herr, der ein bisschen nörgelt, vielleicht ein bisschen Städtler und Waldorf von der Meckerloge. Aber da war nicht abzusehen, dass wir als Senioren-Express uns nochmal aufmachen und uns in den Bundestagswahlkampf einmischen. Nein, es war eigentlich nicht mein Plan.
Es kam natürlich, wie wir alle wissen, anders. Jetzt sitzen wir natürlich hier vor lauter PR-Profis. Ist das die richtige Gelegenheit, die Mission Silberlocke als das zu würdigen, was es war, nämlich eine exzellente PR-Nummer, die der Linken Aufmerksamkeit verschafft hat, zu einer Zeit, wo alle Medien eher dem BSW hinterhergelaufen sind?
So war sie gedacht, so war sie geplant. Sie war als PR-Aktion angelegt, und so haben wir sie auch gelebt. Und dann ist eine Dynamik eingetreten, mit der wir drei Silberlocken nicht gerechnet haben. Wir haben auf einmal Säle gefüllt, Schlangen ausgelöst, und es gab einen Wettbewerb zwischen unserer TikTok-Queen und den älteren Herren. Und alles zusammen führte auf einmal zu einem Digitalwahlkampf. Denn ehrlicherweise, sag ich jetzt mal, ich habe vor 20 Jahren den Bundestagswahlkampf gemanagt. Da hatte ich mit Ihnen ja auch zu tun. Und in der Zeit, damals habe ich auch den Politik-Award als Aufsteiger des Jahres gekriegt, habe mich bemüht, diese Aufgaben alle zu erfüllen. 20 Jahre später stehe ich auf einmal in einem medialen Kreuzfeuer und erlebe, dass die Welt sich völlig verändert hat. TikTok ist nicht meine Welt, und da wollte ich auch nicht hin. Ich habe dann aber gelernt, dass ich, also Heidi Reicheneck hat mich geschnappt. Du machst mit mir jetzt einen TikTok. Ich sag, geh weg. Mit mir kein Ding. Dann die Konsequenzen daraus ist, dass ich mich mit lauter jungen Leuten umgeben habe und auch Freude dran gefunden habe, eine ganz andere Form von Wahlkampf auf einmal zu erleben. Und mit der Fröhlichkeit, wir haben immer im Team, wir diskutieren es immer. Ich sage, erklärt mir bloß nicht, was ihr mit mir macht. Ich will das nicht wissen, erklärt's mir nicht. Ich habe Vertrauen darauf, dass ihr wisst, was ihr tut. Es gibt ein Grundprinzip, es darf lustig sein, aber nie lächerlich. Und wenn wir das durchhalten, dann soll mir alles recht sein. Und so haben die mit mir Zeug gemacht, fliegend durch den Reichstag. Wenn sie wissen, wie das hergestellt worden ist auf unserem Küchentisch zu Hause. Also wenn das meine Frau gesehen hätte, die hätte uns wahrscheinlich für verrückt erklärt. Da habe ich viel dazugelernt. Also die jetzige Kommunikation ist eine andere wie die vor 20 Jahren. Und ich merke dadurch, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr drauf einlassen wollte. Ich merke auf einmal, wie das mich auch selber verändert hat, auch einen anderen Blick darauf, mit dem Guten und dem Schlechten. Also mit dem Hässlichen, was es heißt, heute einen Shitstorm zu kriegen. Aktuell habe ich gerade den größten, den ich in meinem ganzen Leben hatte. Und ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich von links oder von rechts die Fresse vollgehauen kriege. Es geht Minute und Minute und bei Insta zum ersten Mal, dass ich auch Insta-Teile abgeschaltet habe. Die Kommunikation, also die Kommentarfunktion habe ich noch nie gemacht. Aber wenn du die 100. Beleidigung an der Backe hast, sagst du auch irgendwann, es reicht. Muss ich mir nicht antun. Wenn das die Form ist, wie wir gesellschaftlich uns auseinandersetzen, dann werden wir am Ende verlieren. Und was ich wirklich eklig gefunden habe, deswegen der Teil, den nehme ich im Moment professionell wahr, bin alt genug, dass ich es auch aushalten kann. Aber das, was mit Frau Brosius-Gersdorf gemacht worden ist, ist eine Katastrophe, ist eine demokratische Katastrophe, dass diese Person als Kandidatin diesem Trommelfeuer so ausgesetzt war und am Ende in ihrer Reputation und der Reputation eigentlich des ganzen Verfassungsgerichtshofes mit beschädigt worden ist. Deswegen sehe ich auch die hässlichen Teile, die unsere Kommunikationsstrukturen gerade verändern, mit denen wir lernen müssen zu leben.
Zu den Gründen für den aktuellen Shitstorm gegen Sie, sowohl von links als auch von rechts, kommen wir gleich noch. For the record wollte ich einmal kurz erwähnt haben, den Politik-Award in diesem Jahr gab es auch an die Linken, nämlich für den Wahlkampf des Jahres. Ja. Also da schließt sich natürlich ein schöner Kreis.
8,7 hatte ich damals geholt, 8,8 haben wir jetzt geholt. Und ich finde, es war ein berechtigter Preis, den das jetzige Team bekommen hat. Und es hat mir Freude gemacht, weil ich jetzt in einer ganz anderen Liga in diesem Team auf einmal zu spielen hatte. Vor 20 Jahren habe ich halt graue Haare gekriegt, weil ich die Gesamtverantwortung hatte. Jetzt einfach dabei zu sein und zu spüren, dass das Zusammenspiel über neue Ebenen ganz neue Herausforderungen beinhaltet.
Ich würde gerne mit Ihnen über staatspolitische Verantwortung reden. Ich habe auch deshalb mit Thüringen angefangen, weil Sie ja damals relativ schnell dabei waren und gesagt haben, wir als linke Thüringen, ich als Ministerpräsident werde alles Nötige dafür tun, dass ein schneller, geordneter Übergang stattfindet, dass Mario Vogt zum Ministerpräsidenten gewählt werden kann, obwohl er ja mit seiner Koalition nicht über die absolute Mandatsmehrheit verfügt. Ihnen war wichtig, dass Thüringen stabil regiert wird. Vielleicht kurze Zwischenfrage, haben Sie den Eindruck, dass das so ist aktuell in Thüringen?
Es ist nicht so, wie ich es mir wünsche, aber es ist so, wie ich es mit begleitet habe. Also wie ich es mir wünsche, will ich klar sagen, die CDU muss endlich in Deutschland mal über ihren Schatten springen und klären, was sie mit ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss mit meiner Partei eigentlich noch vorhat. Also was sie da denkt, eigentlich noch welchen Blumentopf sie gewinnen will. In Thüringen kann sie nicht ohne uns, in Sachsen kann sie nicht ohne uns und wir wissen nicht, was in Sachsen-Anhalt passiert. Wir sind eine reale Partei und dieses ständige Gebashing AfD gleich Linke hat ja eine einzige Funktion. Es verharmlost die AfD und es dämonisiert die Linke. Und wenn man dann sagt, also man kann mit der Linken nicht zusammenarbeiten, wie es jetzt der Kulturminister Weimar gemacht hat, dann sage ich, ich war Bundesratspräsident mit den Stimmen der Union. Ich habe ganz Deutschland repräsentiert. Also ich habe 10 Jahre lang Verantwortung getragen und darin 5 Jahre lang indirekt mit der CDU regiert. Also selbst wenn die CDU immer sagt, sie war nicht dabei oder sie wäre konstruktive Opposition gewesen. Und ab und zu hat sie, dreimal hat sie dann auch die Stimmen der AfD benutzt, um uns zu ärgern. In Wirklichkeit hat sie sich selber ins Knie geschossen, weil die drei Themen waren einfach Mist. Es war immer so, dass wir gesagt haben, wir sind willens. Es war ja klar, die letzte Legislatur hatte ich keine Mehrheit. Und zwar nicht, weil meine Partei nicht sich entwickelt hatte, sondern weil meine Koalitionspartner gefährlich geschwächelt haben. Und deswegen hatte ich zu dieser Zeit, ich will es einfach mal sagen, sehr viele Gespräche auch mit der Union, ob wir nicht eine ungewöhnliche Form von Verantwortungsgemeinschaft ausprägen, weil man muss gucken, wie ein Wahlergebnis ist. Nochmal, selbst wenn 33% AfD wählen, sind es 67%, die sie nicht gewählt haben. Und die Frage ist, überlassen wir denen dann am Ende das Kommando, wie das ganze Land getrieben wird? Oder schaffen wir es bei den 67% zu Strategien zu kommen, die vielleicht ungewöhnlich sind, aber am Ende dazu führen, dass wir demokratische Mehrheiten auch zu demokratischen Inhalten führen? Und deswegen war ich auch willens, vor der zweiten Regierungsbildung gab es intensive Gespräche mit der CDU, ob wir nicht über andere Varianten hätten gehen können. Es gab die Gespräche mit Dieter Althaus, es gab die Gespräche mit dem Altbundespräsidenten Gauck unter Vermittlung von Gauck. Es gab ein intensives Gespräch mit dem damaligen CDU-Vorsitzenden der Moring. Und jetzt bei dieser Landtagswahl gab es sehr frühzeitig Gespräche zwischen Mario Vogt und mir. Und ich habe immer gesagt, es kommt darauf an, dass Demokraten aufrecht stehen. Wenn der Wind stark weht, darf kein Demokrat sich wegducken. Und das war für mich klar, also für mich war seit Juni klar, dass wir keine Mehrheit für eine Regierung haben. Wir hatten ja schon keine. Also uns fehlten ja schon 4 Stimmen. Und ich bin nicht so naiv gewesen, dass ich nicht dieses permanente Sarah Wagenknecht Feeling in jeder Abendschau, in jeder Talkshow in der Zeit hatte. Und die Menschen in Thüringen haben gesagt, wir wählen die Wagenknecht. Und wenn du gesagt hast, sie steht doch gar nicht auf dem Wahlzettel, ist egal, wir wählen die Wagenknecht. Warum wählst du die Wagenknecht? Ja, weil es muss sich was ändern. Was muss sich ändern? Alles. Und wenn du auf so einer Metaebene auf einmal in der Kommunikation bist, dann merkst du ja, dass du das nicht emotional nicht mehr einfängst. Deswegen war die für mich entscheidende Geschichte schon am Wahlabend, wo alle dachten, dass ich da in die Knie gehe. Ich bin vor die Kamera gegangen, habe gesagt, es ist ein Festtag der Demokratie. Also ich habe gerade mein Amt verloren. Aber für mich war bedeutend, dass mehr Menschen zur Wahl gegangen sind, wie alle Wahlen zuvor. Und da kann ich doch nicht sagen, nur weil sie nicht so wählen, wie ich möchte, beschwere ich mich jetzt. Was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Es hat uns vor neue, komplizierte Aufgaben gestellt. Aber es sind mehr Menschen zur Wahl gegangen. Und ich finde, da muss man das auch mit Respekt zur Kenntnis nehmen. Und so habe ich meine Ausführungen gemacht. Ich habe gesagt, ich weiß, dass meine Amtszeit jetzt abgelaufen ist. Und ich möchte, dass es einen demokratischen Übergang gibt. Und dann gibt es so eine Geschichte, das ist die Anekdote, will ich dann kurz sagen. Heute ist Herr Kemmerich aus der FDP ausgetreten. Mehr Blumenwagen, würde Susanne Hennig-Welzow dazu sagen. Aber wenn man sich überlegt, in welche Situation dieser Mann das Land Thüringen gebracht hat. Er hat sich wählen lassen mit den Stimmen der AfD. So weit hatte ich noch Respekt. Also, und dann steht in dem Moment, wo er vereidigt wird, sein wichtigster Mitarbeiter hinter mir und sagt, um 17 Uhr haben Sie das Büro zu übergeben und Sie haben es besenrein zu übergeben. Wir kommen kontrollieren. Und als der Satz mir ins Ohr gesagt wurde, während vorne Kemmerich vereidigt wurde, habe ich mich rumgedreht und habe den Sitzungssaal verlassen, habe meine Umzugskartons geholt und habe mein Büro bis 14 Uhr ausgeräumt gehabt und habe dem leitenden Beamten mein Büro übergeben. Das muss man wissen, warum ich demonstrativ an Mario Vogt übergeben wollte, und zwar persönlich. Und warum ich wollte, dass er in meinem Büro und dann seinem Büro den Schlüssel bekommt. Von mir zu ihm, damit klar ist, das ist der demokratische Übergang. Und das ist der Respekt, den Demokraten voneinander und zueinander haben sollten. Unabhängig davon, welche politische Linie sie im Detail vertreten.
Kommen wir mal zum Bund. Ich habe gerade eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Gesprächen mit der Union rausgehört und ein Lamento ob des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union mit der Linken. Das wird aber nicht von allen in ihrer Partei so gesehen. Und die Linke hat ja immerhin im Wahlkampf sich auch als die einzige Partei inszeniert, die demonstrativ nicht mit der Union zusammenarbeitet und da sicherlich auch viel sich von gegenüber SPD und Grünen profiliert. Gleichzeitig hat die Linke die Wahl von Merz zum Kanzler erst möglich gemacht. Und die Linke hat außerdem in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat für das Infrastruktur-Sondervermögen gestimmt. Das heißt, man hat sich schon auf die Bundesregierung zubewegt. Man hat schon angefangen mitzumachen. Wo steht die Linke denn jetzt genau? Fundamentalopposition oder staatspolitische Verantwortung?
Sie haben jetzt einen großen Gemüsemixer angemacht, alles reingesteckt und daraus irgendwie eine Brühe gemacht. Das sollten wir dann mal auseinanderhalten.
Dann entirren Sie das
gerne. Wir haben nicht Herrn Merz gewählt, sondern die CDU, CSU und SPD waren unfähig, ihre eigene Mehrheit auszuüben. Und in dem Moment war die Destabilisierung des Parlaments, der im Raum stand. Die AfD hatte angekündigt, dass sie selbstverständlich sofort in die nächste Wahl eintreten, wenn Herr Merz nicht mehr antritt. Und dieses Erpressungsmanöver war im öffentlich ausgesprochen. Die Erpressung ging ja schon in dem Moment los. Und die Entscheidung meiner Fraktion war nicht, dass wir Herrn Merz wählen. Die Entscheidung meiner Fraktion war, dass wir A, die Geschäftsordnung wahren und B, dass wir dafür sorgen, dass das Erpressungsmanöver der AfD keine Chance hat. Und insoweit haben wir lediglich ermöglicht, dass der zweite Wahlgang am selben Tag möglich ist. Wir haben also nur der Öffnung der Geschäftsordnung zugestimmt, dass die Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Und jetzt kommen wir an den Schlüssel der Geschichte. Zweidrittelmehrheit. Und diese Zweidrittelmehrheit, auch bei der Wahl der Verfassungsrichter, haben wir signalisiert. Ich persönlich habe mit Herrn Merz gesprochen, habe ihm gesagt, 10 Jahre lang habe ich als Ministerpräsident bei den Wahlen von Verfassungsrichtern geholfen, weil wir die zweite Kammer sind und über die zweite Kammer ein Teil der Gespräche läuft. Es gibt keinen linken Ministerpräsidenten mehr. Herr Merz, denken Sie dran, wir müssen reden. Also nicht ich muss reden, sondern die Partei. Sie müssen mit uns reden. Und er sagt danke, das ist ein guter Hinweis, hat sich unglaublich bedankt und dann haben wir nichts mehr von der Union gehört. Dann kommt der Wahlausschuss und der Wahlausschuss empfiehlt alle drei Kandidaten. Also auch die CDU, CSU-Vertreter im Wahlausschuss haben Frau Gersdorf bestätigt. Und dann geht der Shitstorm los, der dann ab Mittwoch, Donnerstag dazu führt, dass am Freitag die Union kalte Füße kriegt und den Druck auf die SPD macht, sie sollen diese Person jetzt fallen lassen, obwohl sie längst bestätigt ist.
Vor klar
und das habe ich in 26 Jahren politischer Verantwortung, so viel handwerklichen Dreck habe ich noch nie erlebt. Das ist ungehörig. Ich habe mit Bernhard Vogel, ich habe mit Dieter Althaus Verfassungsrichter, also zwei Drittelwahlen ausgemacht. Da haben wir nichts gekungelt, sondern haben wir immer geklärt, dass wer dran ist, dem anderen signalisieren muss, rechtzeitig, ob er mitgewählt wird. Und wenn du dann signalisierst, du wählst diese Person nicht mit, dann darf diese Person öffentlich gar nicht in Erscheinung treten. Weil ich möchte nicht, dass wir amerikanische Verhältnisse kriegen. Deswegen bin ich da so eisern und so penetrant. Wenn wir amerikanische Verhältnisse kriegen, dass alles sozusagen am Ende im Trommelfeuer der Öffentlichkeit geschlagen und getrommelt wird, dann kriegen wir völlig andere Verhältnisse. Und so ein bisschen Vorgeschmack haben wir jetzt gerade gekriegt, indem dann von Evangelikalen die Behauptung aufgestellt worden ist, dass Frau Brosius-Gersdorf für die Abtreibungsfreigabe ist und für das Töten. Am Ende sind mir Sharepics begegnet. Sie wäre dafür, dass das Kind im 9. Monat noch getötet wird. Also so ein Kram ist dann erzählt worden. Das hatte mit dem, was sie juristisch gesagt hatte, gar nichts mehr zu tun. Und das hat mich erschreckt. Und deswegen an der Stelle bin ich eisern. Wir stehen bereit, über 2/3 Mehrheiten nicht nur irgendwelche Deals zu machen. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, verantwortungsvoll damit umzugehen, dass man zu 2/3 Mehrheiten kommt. Und damit Sie wissen, wie böse das ist. In Thüringen hat die AfD jetzt eine Stimme mehr über dem Drittel. Und in Thüringen blockiert die AfD zurzeit den Richter- und den Staatsanwaltwahlausschuss und erpresst damit das ganze Parlament. Und damit merken Sie, wohin die Reise geht, wenn Sie dieser AfD auch nur formal ein Stück Macht in die Hand geben. Und wer wissen will, wie böse es werden kann, der sollte sich immer noch mal das Video angucken von der Eröffnung des Thüringer Landtags, als der Älteste die Sitzung dominiert hat und allen demokratischen Parteien das Rederecht entziehen wollte, den die Mikrofone abstellen ließ im Plenarsaal. Also das war der Tiefpunkt an parlamentarischer Demokratie, den ich jemals gesehen habe und erlebt habe. Und gestoppt wurde es nur durch unser Landesverfassungsgericht. Und da schließt sich der Kreis. Wenn der oberste Hüter, das Verfassungsgericht in unserem Staat, die letzte Instanz ist, dann müssen wir als Parlamentarier, und das verlange ich auch von meinen Mitstreitern, nicht daran spielen, dass wir über die Personen anfangen, irgendwelche Spielvarianten zu machen.
Das heißt, Sie hätten Frau Brosius-Gersdorf mitgewählt und Sie werden auch die neue von der SPD nominierte Kandidatin.
Dazu werde ich jetzt gar nichts sagen. Auch Ihnen werde ich den Gefallen.
Aber das ist natürlich das, was ich aus dem, was Sie gerade gesagt haben, herausgefiltert habe.
Ja, Sie können filtern, wie Sie möchten. Aber es ist auch wieder, hier gilt das Regelwerk des Parlaments. Es ist der Wahlausschuss, der das zu entscheiden hat. Und wenn man Fragen als Abgeordneter hat, wendet man sich an seinen Abgeordneten, der im Wahlausschuss ist. So ist das Regelwerk. Und im Verfahren des Wahlausschusses bis dahin, das sind die Gespräche, die man führt. Das sind die sogenannten Nichtgespräche. Und ich sage das mal an dem Beispiel des CDU-Kandidaten Spinner. der ist ja ein renommierter Arbeitsrichter aus Erfurt, der ist jetzt formal auf dem Vorschlagsrecht der CDU platziert. Der Wahlausschuss hat ihn längst bestätigt. Die andere SPD-Kollegin ist längst bestätigt. Die dritte, die jetzt dazukommt, muss von dem Wahlausschuss nochmal bearbeitet werden und dann gibt's ein Votum. Aber nur mal den Hinweis auf diesen Herrn Spinner. Herr Spinner ist ein renommierter Arbeitsrechtler, bei dem ich als Arbeitsrechtler sage, ich finde ihn sehr respektabel. Der Wahlausschuss hat ihn bestätigt. Aber er ist gar nicht der Vorschlag der CDU. Die CDU hat einen ganz anderen Vorschlag. Und da gab es schon im Vorgesprächen die Hinweise, dass der keinesfalls gewählt wird. Und dann gab es vom Bundesverfassungsgericht die Empfehlung, sie würden sich freuen, wenn es ein Arbeitsrechtler wäre, der das Gremium des gesamten Gerichtes abrunden würde. Weil auch das Bundesverfassungsgericht hat Wünsche, welche Rechtsfelder mit abgedeckt sein sollten. Insoweit sage ich, Herr Spinner ist zwar formal auf dem Ticket der CDU, aber aus meiner Sicht ist er der Vorschlag des Bundesverfassungsgerichtes, die sich gewünscht haben, dass ein professioneller, sehr guter, renommierter Arbeitsrechtler, und das kann man bei einem Bundesarbeitsrichter nun wirklich nicht in Frage stellen. Ja. Und als Erfurter muss ich ja sagen, das Bundesarbeitsgericht ist in Erfurt.
Sie haben gerade schon die Wahl in Sachsen-Anhalt nächstes Jahr angesprochen. Da gab es ja letzte Woche beunruhigende Umfragen, die AfD bei 39% gezeigt haben. Das heißt, wenn das so bleibt, wenn möglicherweise auch noch entweder das BSW oder vielleicht sogar die SPD an der 5%-Hürde scheitern könnten, dann können wir ja relativ schnell in eine Situation kommen, wo die Linken einen CDU-Ministerpräsidenten mitwählen muss, um einen AfD-Ministerpräsidenten.
Darf ich Ihnen jetzt verraten? Ich meine, es hört ja niemand zu, aber ich habe Mario Vogt gewählt.
Genau.
Also ich meine, wo ist jetzt das Geheimnis? Also hier sitzt ein Linker und sagt, ich bin bekennender Wähler eines Ministerpräsidenten mit CDU-Parteibuch. Und ich verstehe es gar nicht, dass die CDU sich so schwer tut, darüber mal nachzudenken, was das eigentlich in der letzten Konsequenz für sie heißt. Also der Weg von mir zu ihm ist genauso weit wie von ihm zu mir. Und ich bleib nochmal dabei, das Fundament ist Demokratie. So, also deswegen ist die Frage in Sachsen-Anhalt deutlich komplizierter. In Sachsen, wer hat denn den jetzigen Ministerpräsidenten gewählt? Also ich will jetzt keine Wahlgeheimnisse verraten, aber dem Michael Kretschmer fehlen noch viel mehr Stimmen. Und ich weiß, wie meine Fraktion abgestimmt hat. Aber ich verrate nichts. So, also von daher ist doch absurd, in zwei Bundesländern stabilisieren wir eine Regierung, indem wir konstruktiv miteinander reden. In Thüringen ist es zum Beispiel das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr, das für uns ein wichtiger Impuls ist, damit der Bildung und Betreuung beitragsfrei ist. Wir verfolgen da unsere Agenda. So, und ich finde es legitim, dass man dann darüber auch Verfahren findet. Das ist das, was mir noch nicht optimal gelungen scheint in Thüringen, dass diese Verfahren auch so optimiert sein müssen, dass man sich gegenseitig aushält in der Unterschiedlichkeit. Denn es geht nicht darum, Werner Schulz hätte gesagt, wir wollen kein Breilibü, breites linkes Bündnis. Wir wollen keine Einheitspartei. Wir müssen schon als Parteien unterschiedlich erkennbar sein. Wir wollen auch nicht CDU-Politik machen oder CDU-Politik-Leid. Wir wollen interessenbezogen, aber zu Mehrheiten kommen. In der Kommunalpolitik ist das das Normalste der Welt. Und in der Landespolitik eigentlich auch, wenn man es mal ehrlich nimmt. Manchmal ist es sehr aufgeblasen, wie viele ideologische Einschläge da reinkommen. Am Ende ist das Geld endlich und das Herz ist weit. Aber in Sachsen-Anhalt, ich will Ihnen noch einen anderen Tipp geben. Was ist denn, wenn ja die SPD an der 5%-Hürde scheitert? Das wäre eine Katastrophe. Aber es ist im Bereich des Möglichen. Aber was ist, wenn das BSW eben nicht so klein wird und sich dann auf einmal eine Mehrheit zwischen AfD und BSW abbilden könnte? Ich will nur mal die Denksportaufgabe geben, dass die Frage von Nationalbolschewismus auch keine freie Erfindung ist.
Ich würde gerne nochmal auf Ihre Rolle als, harter Cut, aber als Bundestagsvizepräsident eingehen, der ja in seiner Funktion auch immer ein bisschen die Aufgabe hat, gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Das haben Sie ja zweimal.
Meine Hymne heißt Humba Humba Täterä.
Ich wollte eigentlich zuerst auf das andere Thema eingehen, was vor allen Dingen innerparteilich von der Linksjugend Leute gegen Sie aufgebracht hat, und zwar, dass Sie sich für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr aussprechen, sich damit auch offen gegen einen Parteitagsbeschluss stellen, der verpflichtende
Dienstausschuss. Und Sie jetzt, weil Sie das nicht aufmerksam gelesen haben.
Okay, dann klären Sie
mich auf. Der Beschluss ist, wir sind für die Abschaffung der Wehrpflicht und dafür bin ich auch. Artikel 12a gehört aus dem Grundgesetz gestrichen und zwar aus einer ganz einfachen Begründung. Die kann man akzeptieren, man kann es auch sein lassen, ist mir egal. Ich will nur, dass es da gar keine Differenz zwischen der Jugend und mir gibt in der Frage. Weil der Totalverweigerer, der sich unter dem Artikel 12a als Totalverweigerer zeigen würde, würde mit Haft bestraft werden. Also weil die Wehrpflicht ist nie abgeschafft worden. Die ist ausgesetzt worden, das ist alles. Und im MOB-Fall, also im militärischen Operationsfall, wäre die Wehrpflicht sofort wieder da. Und alle Konsequenzen daraus sind die strafrechtlichen Konsequenzen für jeden Totalverweigerer. Und da ich dafür bin, dass dieser Teil der Entmilitarisierung des Grundgesetzes gemacht werden sollte, bin ich für Abschaffung von Artikel 12a und habe auch brav gestern im Parlament gesessen, als die Debatte zu unserem Antrag war. Habe mich brav von allen anderen mitbeschimpfen lassen, aber da bin ich eisern. 12a gehört für mich abgeschafft. Was Sie sagen, ist mein Vorschlag, die Schulpflicht zu erweitern, um ein weiteres Jahr des Übergangs. Und dieser Übergang ist für mich die soziale Verpflichtung, dass die einzelne Person, und zwar Männlein wie Weiblein, jeder, ein Jahr zu leisten hat. Er hat nicht die Frage, ob er es leistet, sondern er hat die Entscheidung, wo er es leistet. Und da ist für mich die Bundeswehr nicht ausgeschlossen und alle Blaulichtinstitutionen sind nicht ausgeschlossen. Ich sage das ausdrücklich. Aber ich möchte ein gut ausfinanziertes Jahr und ich möchte, dass in dem Jahr auch der Führerschein gemacht wird. Ich möchte, dass der junge Mensch eine Entscheidung trifft, ob das, was er tut, vielleicht in seinem Studium ihm sogar angerechnet wird oder im Berufsausbildungsjahr ihm angerechnet wird. Weil wir zu viele, und das ist meine Begründung, aber da bin ich oldschool, bin ich ein alter Sack, sage das auch so deutlich, dass ich eine absolute Minderheitsmeinung in meiner Partei vertrete, so steht es in dem Interview auch drin. Aber bei 7% Schulabgängern, die ohne Schulabschluss unsere Schule verlassen, bei 6 Millionen Menschen, die nur partiell lesen und schreiben können, bei 33% Studierender, die in den ersten 3 Semestern ihr Studium schmeißen, bei 30% der Azubis, die im ersten Ausbildungsjahr ihre Ausbildung schmeißen, ist das so viel vergeudete Lebenszeit, dass ich sage, ich hätte gerne einen verpflichtenden Übergang, weil diese Behauptung, er zwingt uns ein Jahr, er nimmt uns ein Jahr, bei Ausblenden der ganzen verlorenen Lebensjahre, die wir durch den falschen Übergang, weil das Schulsystem, unser Schulsystem auf das Gesellschaftssystem nicht einjustiert ist. Und deswegen bin ich für einen verpflichtenden Übergang. Und ich bin da sehr hartnäckig und wiederhole das auch noch, solange ich irgendwie die Zähne auseinander kriege, ob das jemandem passt oder nicht, weil ich sage einfach, so wie es ist, ist es nicht in Ordnung. Und deswegen rede ich über was ganz anderes. Ich rede über tatsächlich eine Modernisierung unseres Bildungssystems und einen besseren Übergang von der Schule in das allgemeine Leben. Und die Entscheidung, und da bleibe ich dabei, die freie Entscheidung muss der junge Mensch selber treffen. Und die Attraktivität der Angebote wird entscheiden, wohin derjenige geht. Und wenn ein gutes Angebot gemacht wird, wogegen ich bin, Billiglohn, Pisspottschwenker, also nur Hilfskraft im Krankenhaus. Deswegen bin ich auch nicht für Wehrdienst und Ersatzdienst. Diese Kombination, die uns gerade wieder präsentiert wird, halte ich für verheerend. Und die Rückkehr zur alten Wehrungerechtigkeit, also jeder, der die damalige Zeit, wenigstens die 70er Jahre der alten Bundesrepublik noch in Erinnerung hat, wird wissen, wenn ich von Wehrungerechtigkeit rede, von was ich rede. Und in den Quatsch zurückzukehren, halte ich für großen Unsinn. Deswegen erlaube ich mir auch den Streit mit meiner Jugend in Kauf zu nehmen. Ich habe gesagt, ich bin nicht eurer Meinung, ihr seid nicht meiner Meinung. Aber darauf mit einer Kampagne zu antworten, Hals Maul Bodo, finde ich auch nicht irgendwie charmant. Deswegen sage ich, okay, wenn wir denn in der heutigen Zeit auch sowas miteinander haben, ist das zwar unschön und hässlich, aber ich bin alt genug, damit klarzukommen, weil ich will inhaltlich wiederholen, warum ich es überhaupt gesagt habe und warum ich als Berufsbildner, also ich bin dualer Berufsausbildner, das ist meine berufliche Qualifikation, warum ich zu viel Unglück gesehen habe und dieses ganze Unglück könnten wir uns ersparen, wenn wir es anders organisieren und anders aufsetzen.
Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, weil Sie gleich noch eine Plenarsitzung leiten müssen. Aber ich muss natürlich trotzdem auch noch das Thema ansprechen, was Sie gerade schon angedeutet haben. Die Frage der Hymne, die Frage der Flagge auch, wenn ich es richtig erinnere.
Und Artikel 146 Grundgesetz.
Okay.
Lohnt sich für jeden mal zu lesen. Googeln Sie es mal ganz schnell, damit Sie wissen, über was ich überhaupt geredet habe. An dem Tag, an dem sich das deutsche Volk friedlich vereinigt, wird dieses deutsche Volk durch eine Volksabstimmung entscheiden, dass das Provisorium Grundgesetz in die Verfassung gewandelt wird. Steht genauso als letzter Artikel in unserem Grundgesetz. Und es ist in den Artikel 4 des Einigungsvertrages als Text eingearbeitet und ist im Artikel 5 des Einigungsvertrages als Auftrag gestellt worden, innerhalb der nächsten 2 Jahre in Gang zu setzen. Haben Sie es erlebt? Waren Sie dabei? Ich habe es irgendwie nicht erlebt. Und der Einigungsvertrag ist nicht irgendwas für Ossis. Es ist ein Staatsvertrag für ganz Deutschland, für das deutsche Volk. Und deswegen sage ich, bis heute benutzen die Reichsbürger diesen ganzen Dreck und sagen, da steht's und diese Republik gibt's gar nicht, diese Regierung gibt's gar nicht, ist alles eine Aktiengesellschaft, all dieser Müll. Und wenn Sie sehen wollen, wo ich lebe, wenn Sie in der Nähe, also ich wohne 6 Kilometer entfernt von dem Ort, wo der Reuß sein Jagdschloss hatte und den ganzen Putsch geplant hat. Und wenn ich dann durch diese Dörfer gehe und sehe die Reuß-Fahne, dann weiß ich, diese Reuß-Fahne ist die Absage an die Bundesrepublik. Und wenn ich die deutsche Fahne verkehrt rum sehe, weiß ich, was das bedeutet. Und wenn dann auf Veranstaltungen die erste Strophe des Deutschlandlieds gesungen wird, deswegen habe ich in dem Interview gesagt, ich singe aus Überzeugung die 3. Strophe, weil ich weiß, es ist meine Hymne. Ich singe sie auch. Trotzdem habe ich erinnert daran, dass Bert Brecht die Kinderhymne 1950 als Alternative zum Deutschlandlied vorgeschlagen hat. Und Theodor Heuss hatte sich zu der Zeit noch nicht entschieden, welche Hymne tatsächlich gewählt wird. Und entschieden war es dann erst durch einen Briefwechsel zwischen Adenauer und Heuss. Und nach 90 kam nochmal der runde Tisch der DDR und hat gesagt, lasst uns über die Hymne reden. Es ist nicht darüber geredet worden. Es wird immer nur abgetan. Und deswegen habe ich gesagt, ich will keine neue Hymne. Ich persönlich kenne unsere Deutschlandhymne und singe sie. Aber ich kenne sehr viele in Ostdeutschland, die sie sich weigern zu singen. Der Tagesspiegel hat es dann untersuchen lassen und hat festgestellt, ich habe recht. Der Unterschied ist signifikant zwischen Ost und West. Und genau auf diesen Unterschied wollte ich ja hinweisen, weil das ist Gegenstand von dem Buch Die neue Mauer von Ilko Kowalczuk. Und dazu bin ich eigentlich überhaupt nur interviewt worden. Und der Redakteur hat mich gefragt, Sie haben doch schon mal zur Hymne was gesagt. Und ich habe brav geantwortet. Und dann bin ich gestartet am Freitag als Verfassungspatriot. Am Samstag war ich ein Verfassungsidiot. Und am Sonntag war ich schon der Verfassungsfeind und am Montag war ich der Staatsfeind. Da ist ja interessant. Die Fähigkeit, Interviews zu lesen, scheint bei manchen Journalisten auch nicht mehr sehr ausgeprägt zu sein, weil ich habe keinem anderen ein Interview gegeben, nur der Rheinischen Post. Und da steht das alles drin, was ich erläutere, weil ich sage, lasst uns endlich darüber abstimmen. Eine Abstimmung. Das Volk soll selber entscheiden. Und alle, die mich angebrüllt haben, dass ich die Finger weglassen sollte von der Hymne, die würden doch dann alle dafür stimmen. Und wenn sie alle dafür stimmen, wären wir doch schon auf der sicheren Seite. Und dann könnte niemand mehr kommen und sagen, ich spreche für die schweigende Mehrheit. Denen würde ich gerne mal in den Arm fallen, die immer wieder behaupten, sie sprechen für die schweigende Mehrheit. Dann muss die schweigende Mehrheit endlich selber sprechen. Und wenn die gesprochen hat, dann halte ich mich auch dran, dann singe ich auch die Hymne und es wird nicht Humba Humba Tetere.
Ich bin gespannt, wie Sie nach diesem Interview bezeichnet werden. Vielen Dank, der Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter. Und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.